Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah.
Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin der HR-Architekt mit Schwerpunkt Kommunikation und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Employer Branding.
Unser heutiger Gast ist Experte für das Recruiting, die Auswahl und Entwicklung von Führungskräften auf Top-Management-Ebene und zählt zu den führenden Stimmen im deutschsprachigen Raum, wenn es um Narzissmus in der Arbeitswelt geht. Der habilitierte Psychologe verbindet wissenschaftliche Präzision mit praxisnahen Einblicken in moderne Leadership- und Organisationsthemen. In seiner Arbeit beleuchtet er aktuelle Fragen an der Schnittstelle von Psychologie, Wirtschaft und Management. Von Unconscious Bias über Diversity bis zu dysfunktionalen Führungsstilen. Er ist Autor mehrerer Bücher und teilt sein Wissen regelmäßig in Vorträgen, Workshops und Medienformaten. Sein Ziel, bessere Entscheidungen in Besetzungsprozessen und nachhaltige, wirksame Führung in Unternehmen. Herzlich willkommen, Dr. Ramzi Fatfuta.
Ramzi, Narzissmus ist oft sehr negativ ausgelegt und es gibt wenige Stimmen, die es auch differenziert bewerten. Kann eine narzisstische Person eigentlich auch positive Auswirkungen auf die Performance eines Teams haben?
Genau, die Betonung ist auf kann. Also durchaus ist es möglich. Es hat ja immer zwei Seiten einer Medaille und die helle Seite ist sozusagen ein produktives und funktionales Ich bei dem Narzissmus. Das heißt, da geht es um Durchsetzungsstärke, Zielorientierung, Ambition, Charisma. Und das sind Aspekte, die vor allem in Organisationen Vorteile haben können. Aber wichtig ist, dass man die Zeitperspektive berücksichtigt. Das heißt, diese Effekte, die ich gerade genannt habe, sind oft von kurzer Dauer. Das heißt, vor allem wenn Führung übernommen wird beispielsweise oder wenn es ein Nachfolgethema gibt, jemand Neues kommt, dann hat man in dieser Anfangsphase, sieht man eben diese positiven Effekte. Da ist jemand, der charismatisch ist, der das Idealbild der Führung verkörpert. Und die Person wird als ja gestaltend, anpackend wahrgenommen, aber mit der Zeit schwinden diese Eindrücke und dann kommt eben die andere Seite, die Kehrseite der Medaille zum Vorschein und die Effekte gehen ins Negative über.
Okay, das klingt für mich sehr logisch, auch wenn, und ich war ja ein bisschen vorbereitet auf unser Gespräch und habe auch vor allem mal bei dir und Stefan reingehört. Und was ich verstanden habe, ist Narzissmus ja nicht irgendwie schwarz und weiß, sondern auch ein Kontinuum bis zum gewissen Grad. Du sprachst damals von unterschiedlichen Ausprägungen, die es gibt. Also gilt, was du gesagt hast, für alle Ausprägungen oder gibt es sozusagen auch, ich nenne es jetzt mal guten Narzissmus, falls du weißt, was ich meine?
Ja, genau. Also ich mag den Ausdruck des Spektrums. Narzissmus ist ein Spektrum und das bedeutet, dass es produktive oder gute Anteile gibt. Also das ist ja Teil des Selbstwertes oder Selbstkonzeptes. Menschen haben ja grundsätzlich auch die Tendenz, das, was sie tun, auch gut zu finden. Sonst würden sie ja irgendwo in der Ecke lungern und das, was sie tun, irgendwie nicht würdigen oder wertschätzen. Das heißt, ein gewisser Grad an Narzissmus ist auch in Anführungsstrichen normal. Mit dem Begriff bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil was ist schon heutzutage normal? Aber ich würde es mal so formulieren, ein gewisser Grad an Narzissmus ist hilfreich, um in unserer westlichen, auf Leistung getrimmten und geprägten Kultur sich zurechtzufinden. Und Spektrum bedeutet ja auch, dass diese gesunden Anteile irgendwann kippen können. Dann sind wir sozusagen auf der anderen Seite des Spektrums und das sind dann eben diese pathologischen oder klinischen Facetten. Das, was die Leute dann sozusagen als narzisstische Persönlichkeitsstörung labeln. Ja, genau.
Vielleicht jemanden von den HörerInnen, die noch nicht so viel damit zu tun haben. Häufig ist es ja nur so ein Begriff. Also du bist narzisstisch. Vielleicht magst du trotzdem einmal wiederholen, was sind denn diese Ausprägungen, die vielleicht eher negativ belastet sind? Also wovon reden wir hier ganz konkret?
Ja, also es gibt so zwei Kurzdefinition, die ich ganz gut finde. Das eine ist sozusagen Narzissmus als Idealisierung des Ichs zu begreifen bei gleichzeitiger Abwertung anderer. Idealisierung des Ichs bedeutet, dass ich das Ich oder mich selbst in den Mittelpunkt, ins Zentrum stelle und sage, ich bin toll, ich kann alles, ihr seid sozusagen auf der anderen Seite und ihr seid mir unterlegen, ihr seid minderwertig und so weiter. Das heißt, indem ich mich aufwerte, entwerte ich ja sozusagen alle anderen um mich herum. Und die zweite Minimaldefinition, die ich auch ganz gut finde und hilfreich ist, dass Narzissmus als ungerechtfertigter Anspruch auf Selbstbedeutung betrachtet wird. Das klingt jetzt ein bisschen verklausuliert, aber es geht darum, dass die Leute sozusagen den Anspruch auf Selbstbedeutung haben. Das heißt, ich möchte gesehen werden, ich möchte, dass ihr auch anerkennt, dass ich etwas Besseres bin als ihr. Und dieser Anspruch ist aber ungerechtfertigt, weil er sozusagen einer objektiven Überprüfung der Person nicht wirklich standhält. Und man kann gar nicht so wirklich sagen, dass es eine einzelne Eigenschaft ist, die Narzissmus ausmacht, weil es ist ja wie ein Mosaik. Das ist die nächste Metapher, die ich hier bemühe. Narzissmus ist wirklich wie so ein Mosaik mit ganz, ganz vielen, teilweise auch gegensätzlichen Attributen. Weil auf der einen Seite habe ich ja sowas wie Arroganz, Überheblichkeit, Dominanz, Überlegenheitsstreben. Auf der anderen Seite kennen wir ja auch diese sehr hohe Kritikempfindlichkeit, teilweise auch Schamgefühle, weil man Angst hat, dass andere sehen, dass man vielleicht in Wirklichkeit gar nicht so gut ist, wie man nach außen vorgibt. Dann dieses Defensive, sich zurückziehen, wenn man kritisiert wird. Also daran sieht man, finde ich, ganz schön. Es gibt nicht so eine Definition, die für alle gilt, sondern es gibt ganz, ganz viele gegensätzliche Attribute, die auf Narzissmus zutreffen.
Okay, ja, das ergibt sehr viel Sinn und zeitgleich bleibt es trotzdem, glaube ich, wenig greifbar, wenn man sich nicht so viel damit auseinandersetzt. Was ich mich jetzt frage, wo ist denn die Linie zwischen gesunden Selbstvertrauen, nenne ich das jetzt mal, und narzisstischen Zügen? Also das, wir alle brauchen ja auch ein Vertrauen in uns selber, um was Gutes in uns selber zu sehen. Und ab wann bin ich denn narzisstisch sozusagen?
Ja. Da gibt es aus meiner Sicht zwei Antworten. Die eine ist langweilig, weil da könnte man sagen, man kann das natürlich diagnostisch evaluieren, ja, mit einem klinisch-diagnostischen Interview oder mit einem Fragebogen. Und dann guckt man eben, okay, wo ist da so ein Cut-off oder ein bestimmter Wert? Dann kann ich die Person da sozusagen einschätzen. Die andere ist, Narzissmus ist aus meiner Sicht oft auch eine Beziehungsstörung. Also natürlich ist das selbst betroffen, weil man hat ja sozusagen eine Problematik mit dem Selbstwert oder der Selbstregulation, aber die wirkt sich ja in Beziehungen aus. Und man erfährt Feedback aus der Umgebung, wenn beispielsweise Leute mich meiden, den Kontakt abbrechen oder sich zurückziehen oder mir eben unmissverständlich zu verstehen geben, dass das, was ich mache oder tue, nicht in Ordnung ist, dann gibt es ja Feedback oder Resonanz aus meinem Umfeld. Und das dauert ganz schön lange, aber irgendwann merkt die narzisstische Person, sie merkt vielleicht nicht, dass sie narzisstisch ist, aber sie merkt schon, dass die Leute um sie herum irgendwie schwinden oder sich anders verhalten. Und dann werden sie nachdenklich und überlegen sich, okay, was passiert denn hier eigentlich? Warum werde ich verlassen? Warum kehren sich Leute von mir ab? Und das ist aus meiner Sicht ein Gradmesser für ein Selbst, dass da quasi Narzissmus ein Thema sein könnte, ja.
Okay, ja, das ist sehr logisch, wenn du das sagst, aber ich glaube, es braucht tatsächlich viel Input, um gescheit drüber nachzudenken. Das höre ich einfach gerade so raus. Man merkt auch, dass du dich viel damit befasst, weil du da klare Grenzen siehst. Wenn ich so ein kleines bisschen auf die Eingangsfrage nochmal eingehe, wenn ich mir jetzt so anhöre und da sagtest du ja, wenn jemand narzisstisch ist, kann das am Anfang total hilfreich sein und dann kippt es irgendwann. Und ich kann mir vorstellen, wenn man eine Stelle permanent besetzt, dann kann das durchaus problematisch werden. In einem etwas anderen Szenario, wenn man jetzt erkannt hat, dass jemand narzisstische Züge hat und die Person ist einfach im Team und der Weg kann ja nicht zwangsweise immer nur sein raus mit diesem Menschen, sondern der ist ja auch, wie er oder sie ist, bis zum gewissen Grad auch okay so. Kann man aus deiner Sicht vielleicht auch diese narzisstischen Züge für sich nutzen als Unternehmen? Ich denke da jetzt gerade an Projektteams, die ja vielleicht gerade am Anfang so ein bisschen Anlauf brauchen. Wie könnte man organisatorisch über Narzissmus vielleicht mit einer anderen Brille gucken?
Ja. Und, da muss man ja aufpassen, wie man das framet, weil ich möchte nicht die Aussage treffen, zu sagen, dass Leute das aushalten müssen oder dass das quasi unumgänglich ist. Aber es gibt Situationen und Projektteams ist ja so ein Beispiel, wo es gerade hilfreich ist, so eine Person zu holen, weil ich beispielsweise in einer Krise stecke oder in einer Reorganisation, in einem Sanierungskontext, wo ich mit den Leuten, die da sind, mit ihrer Persönlichkeitsprägung vielleicht nicht diesen Turnaround hinbekommen würde, wie mit einer narzisstischen Person, die furchtlos ist, risikobereit und sagt so, ich krempel jetzt die Arme hoch und gehe hier voran. Das heißt, unter diesen Umständen kann man das machen, aber dann muss die Organisation sich aus meiner Sicht gut vorbereiten. Das bedeutet, es braucht ganz klare Strukturen und Verantwortlichkeiten innerhalb des Teams, wo jetzt die Personen beispielsweise reinkommen, weil überall, wo ungeklärte Rollen und Verantwortlichkeiten sind, gibt es quasi einen Raum, der von der narzisstischen Person auch vereinnahmt werden kann und für sich auch wiederum genutzt werden kann. Wenn ich merke, da ist jemand, der diese Züge aufweist, dann kann ich natürlich als Mitarbeiter oder als Teammitglied auf dieser narzisstischen Welle ein bisschen mitsurfen, weil man wird ja auch mitgezogen, ne? Und man kann auch davon profitieren, weil in der Regel hat die Person ja auch eine Erfolgsabsicht. Sie möchte ja etwas erzielen und umsetzen und identifiziert da auch die Leute, die das, die mit anpacken können. Das heißt, wenn ich da in diesen positiven Dunstkreis gehöre, dann kann das für die eigene Karriere auch förderlich sein, wenn ich damit umzugehen weiß. Auf der anderen Seite wird es auch Leute geben, die das Gefühl haben, sie können da keinen Beitrag leisten oder das passt einfach persönlich und menschlich nicht. Und um die muss man sich natürlich auch kümmern. Das heißt, ich bin ja immer jemand, der dafür plädiert, Narzissmus als systemisches Thema zu betrachten und nicht als individuelles. Das heißt, es wird nicht reichen, Feedback beispielsweise nur an die narzisstische Person zu geben und das Team vollkommen außer Acht zu lassen, sondern man muss sich da wirklich anschauen, wo ist die Person eingebettet, also wie sieht dieses Team aus, wie muss ich das Team vielleicht auch stärken und unterstützen, wie muss ich die narzisstische Person, wenn ich sie als solche identifiziere, unterstützen und wo muss ich vielleicht auch nochmal eine Ebene darüber gucken und die Führungsebene anschauen, die über der narzisstischen Person ist. Das heißt eigentlich so alle drei Ebenen, Team, narzisstische Person selbst und dann quasi die übergelagerte Führungsebene.
Ja, wenn ich dich so sprechen höre, frage ich mich, da poppten zwei Fragen in meinem Kopf auf. Gibt es irgendwelche Studien, Analysen, dass Narzissmus und Führungs- oder Führungsrollen miteinander korrelieren? Also ich stelle mir gerade vor, je höher man fällt, desto eher ist man narzisstisch. Das wäre meine erste Frage.
Korrekt.
Ja. Und meine zweite Folgefrage, auch wenn du die schon beantwortest, wäre, weiß man, wie viele Menschen narzisstische Züge haben? Also gibt es irgendwie so, das klingt jetzt... Wie viele Leute haben das eigentlich? Also es ist irgendwie eine kleine Gruppe an Leuten, einer von 1000 oder sind das doch dann deutlich mehr?
Ja, also ich würde die erste Frage natürlich noch ein bisschen einbetten. Führung und Narzissmus gehen Hand in Hand. Warum ist das so? Weil Narzissmus Eigenschaften mit sich bringt, die quasi Leuten erleichtern, in die Führung zu kommen. In der Psychologie spricht man von der sogenannten Führungsemergenz. Das heißt, jemand gelangt in Führung. Wie gelangt man in Führung? Natürlich, weil man sich anstrengt und vielleicht einen guten Job macht, aber auch, weil andere Leute mir Führung zuschreiben. Ja, wenn sie mich sehen, ja, Ramzi ist total motiviert und Durchsetzung stark und so weiter, dem traue ich das zu, der wird dieses Team auf jeden Fall gut anleiten können. Dann wird quasi diese Zuschreibung vorgenommen und man erhält diesen Posten, sage ich jetzt mal, ja. Das Zweite ist davon sehr hart abzugrenzen, das ist nämlich die Führungseffektivität. Und die kann wiederum ganz anders ausfallen. Das heißt, ich kann einer narzisstischen Person Führung zwar zuschreiben und die kommt dann in Führung, stelle dann aber fest, ach Mist, die ist aber vielleicht gar nicht so gut in der Team-Performance beispielsweise, ja, weil sie die Leute verbrennt, weil sie die Leute nicht genug gewinnen kann oder mitnehmen kann. Aber vielleicht liefert es am Ende trotzdem ein gutes Ergebnis ab. Das heißt, diese beiden Aspekte muss man so ein bisschen voneinander trennen. Und ein anderer Aspekt, der hinzukommt, narzisstische Personen gelten sozusagen oder bringen diese Eigenschaft mit, die als Führungsprototyp gelten. Ne? Also durchsetzungsstark, ambitioniert, charismatisch. Die sind risikobereit, gehen quasi auch mal die Extrameile und so weiter. Das sind ja alles Sachen, wo man sagen würde, Mensch, das ist quasi so eine richtige Führungspersönlichkeit. Bezüglich der Zahlen, da gibt es verschiedene Untersuchungen. Ich glaube, was man ganz sicher sagen kann, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass im Top-Management narzisstische Eigenschaften vorhanden sind, sehr hoch ausgeprägt ist, je höher ich sozusagen in der Hierarchie aufsteige. Aber ich würde nicht sagen, dass jede Führungskraft, also 100%, ja, narzisstisch ist, weil Narzissmus ist ja nicht das Einzige, was die Leute mitbringen. Das wäre ja irgendwie traurig, sondern es sind ja auch Leute, die einen moralischen Kompass haben, die auch, weiß ich nicht, Verträglichkeit mitbringen oder Gewissenhaftigkeit oder irgendetwas anderes. Also da kommen ganz, ganz viele Eigenschaften zum Tragen. Was man aber schon sagen kann, ist, dass wenn jemand narzisstisch geprägt ist, dass die Person eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, in Führung zu bekommen und sich dann auch in diesem System zu halten.
Ja, das klingt für mich sehr logisch, weil wenn du diese Eigenschaften jetzt einfach mal aufzählst, dann denke ich mal, wenn man mit Hiring-ManagerInnen der Welt spricht und sagt, ich habe hier eine Führungsrolle, dann ist doch definitiv mindestens 2, 3, 4, 5 Sachen von dem, was du erwähnt hast, einfach mit dabei, weil man das natürlich auch in der Rolle sehen will. Ist das immer richtig im systemischen Kontext? Das muss man sich angucken aus meiner Sicht, ja. Nichtsdestotrotz, ich habe eine vielleicht komische Frage für dich, aber sie drängt sich mir auf. Ist Narzissmus etwas, wenn es diagnostiziert werden kann, also wenn man, du sagst, diagnostische Tools dafür gibt, muss man das dann heilen? Also weißt du, was ich versuche damit zu sagen? Ist das etwas, wo die Person sich ja auch selber mit auf den Füßen steht und was sich dann verbessern oder ändern muss? Also ist das etwas, was dann behandelt werden muss? Das klingt irgendwie jetzt komisch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Genau, also heilen oder behandeln bedeutet ja, dass es einen Störungswert gibt und den gibt es nicht immer. Ne? Also wirklich so eine ausgebuffte narzisstische Persönlichkeitsstörung, die ist prozentual, bewegen die sich wirklich in einem ganz kleinen einstelligen Prozentbereich. So, okay. Narzisstische Akzentuierung ist etwas, was durchaus in jedem Unternehmen und auch in jedem Freundeskreis vorhanden ist. Das heißt, ich würde mir immer angucken, wie sind denn die Auswirkungen auf der Beziehungsebene? Das heißt auch nicht, also auch wenn ich jetzt den Beziehungskontext nehme, es gibt auch Paarbeziehungen, die Person narzisstisch ist und es kann trotzdem irgendwie funktionieren, weil die andere Person Eigenschaften mitbringt, die es so ein bisschen ausgleicht. Und in Organisationen ist das ähnlich. Also es kommt immer nicht nur auf den Person-Job-Fit an, dass ich mir angucke, wie ist die Person und was erfüllt die da genau, sondern es geht auch, in welchen Kontext ist sie eingebettet, wie ist denn das Team, wenn da sozusagen auch Charaktere vorhanden sind, die das aufnehmen können oder die da quasi auch Paroli bieten können, Grenzen aufzeigen können, damit umgehen können, dann kann es eine Konstellation sein, die viele Jahre auch gut funktioniert. Wenn das Charaktere sind, die selbst quasi von ihrem Selbstwert her angegriffen sind oder unsicher auch sind, selbst nicht so gut aufgestellt sind, dann kann das aber auch nach hinten losgehen. Deswegen plädiere ich auch dafür, ihr müsst euch das Team mit angucken, nicht nur die einzelne Person, um die es geht im Recruiting-Kontext, sondern wo bringe ich die Person denn da rein? Kann das da auch funktionieren oder kann es eben nicht funktionieren?
Ja, da sprichst du was grundsätzlich an, wo man sich immer Gedanken machen sollte, nämlich wen stelle ich ein? Das ist ja nicht nur eine Rolle, sondern auch gewisses Verhalten in der Rolle, aber auch Verhalten im Kontext Team und Umfeld, worüber man eigentlich drüber nachdenken müsste, wenn man sein Team möglichst performant aufstellen möchte, ja, oder eine Rolle möglichst performant in der Organisation besetzen. Da geht es ja nicht nur um eine Checkliste. Ja, kann ja mit Excel umgehen, ist ein guter Buchhalter. Es geht um viel, viel mehr, aber so verstehen tatsächlich ja nicht alle Recruiting und auch eine Auswahl. Wenn ich dich mal in die Richtung oder in eine andere Richtung lenken könnte, wenn wir uns angucken, wie die Bewerberauswahllandschaft einfach ausschaut, also die Auswahlprozesse in der Breite im Deutschen und auch im Dachraum ist ja selten eignungsdiagnostisch getrieben. Ich formuliere es mal defensiv.
Ja, sehr, sehr diplomatisch, ja.
Und wenn wir uns das angucken, warum haben in so einem Setup Personen mit narzisstischen Zügen eigentlich oft einen Vorteil? Also, weil, was passiert denn da und wie stellen die sich da?
Also, die meisten nutzen ja interviewbasierte Verfahren. Also, um es runterzubrechen, Gespräche, ja. Nicht nur eins, das muss man fairerweise sagen, sondern viele führen ja mehrere Interviews. Und das ist eine Arena, in der narzisstische Menschen total brillieren können, ne? Weil es ist quasi ein sozialer Kontext. Die können sich gut verkaufen. Die können quasi den Leuten auch das erzählen, was die hören wollen. Und durch ihre Persönlichkeit und ihr Charisma ja auch wirklich überzeugend rüberkommen. Das heißt, so wie die diagnostische Landschaft aufgestellt ist, nicht überall, aber wenn das quasi hauptsächlich interviewbasiert ist, dann hat man sozusagen aus diagnostischer Perspektive eigentlich wenig Mittel, um das gut und richtig zu erkennen, weil das ist ja auch noch eine Wahrheit, nicht alle RecruiterInnen sind ausgebildete Psychologen. Und selbst Psychologen sind ja keine Narzissmus-Experten, ne? Also klar, man hat da irgendwie so ein Grundverständnis, aber das wird in der Regel nicht so wirklich im Interview-Kontext betrachtet. Das heißt, wenn man das etwas genauer betrachten oder erheben möchte, sollte man sich in der Regel Wissen dazu aneignen, also was ist Narzissmus, woran kann ich das vielleicht ein bisschen in so einer Interview-Situation festmachen und dann vielleicht auch mein Repertoire erweitern und auch mal beispielsweise mit einem Leistungstest arbeiten oder mit einem anderen Persönlichkeitsfragebogen oder auch mal mit einem Roleplay, also mit einer Simulation arbeiten oder mit einer Fallstudie. Aber das ist natürlich von den Ressourcen abhängig, die man als Unternehmen hat und andererseits natürlich auch vom Level abhängig, ne? Also je nachdem, auf welcher Ebene ich mich befinde, habe ich eben die Ressourcen, um das zu machen oder tatsächlich auch nicht.
Ja. Bevor wir weiter in die Methoden reinsteigen, die ich super interessant finde und schon ein paar Fragen im Kopf, wenn wir vielleicht die HörerInnen einmal hinter den Vorhang führen und gucken, was passiert eigentlich mit den interviewenden Personen, die vielleicht narzisstische Menschen vor sich sitzen haben, die dann einfach performanter sind in solchen Gesprächen. Wenn wir da an Biase, also Verzerrungen denken, welche Verzerrungen greifen denn aus deiner Sicht dort am allermeisten?
Also ich glaube einmal der Überstrahlungseffekt natürlich, wenn ich sehe, da ist jemand, der, keine Ahnung, eine bestimmte Hochschule oder einen bestimmten Arbeitgeber besucht hat oder da tätig war. Und das ist ja tatsächlich so, das sind ja in der Regel relativ erfolgreiche Persönlichkeiten, dass ich dann automatisch den Schluss ziehe, das ist jemand, der auch das oder das gut kann und vielleicht die Dinge im Interview gar nicht mehr erfrage, weil ich eben diesen Fehlschluss ziehe. Ne? Also Halo-Effekt im klassischen Sinne. Das andere, was ich mir auch vorstellen kann, ist dadurch, dass narzisstische Personen ja oft auch die Kommunikation minieren. Da gibt es ja sozusagen diesen Bubble-Effekt. Jemand, der viel redet, der wird auch als führungsstark oder in der Gesprächssituation als dominant oder dynamisch wahrgenommen, dass ich da auch falsche Ableitungen treffe im Vergleich zu vielleicht jemandem, der ein bisschen zurückhaltend ist, mehr aktiv zuhört und vielleicht auch mal auf mich stärker eingeht. Das sind so aus meiner Sicht die Haupt, Biases, die in einer Interviewsequenz immanent werden können. Und Halo-Effekt, klar, auf Basis des Lebenslaufs, aber auch auf Basis von Name-Dropping, das vielleicht in der Interviewsituation entstehen kann. Und dass ich mich da einfach zurechtgebe und sage, ah ja, klar, das habe ich jetzt einfach mal gekauft und gehe zur nächsten Frage über. Ja. Oder auch das Thema der Selbstüberschätzung, ne, Overconfidence, dass die Leute Dinge viel besser darstellen oder überspitzt darstellen, ihre Erfolge auch überspitzt darstellen, obwohl das vielleicht gar nicht objektiv zutrifft. Das heißt, ich muss da als Interviewer mich trauen und auch reingehen und nachbohren. Was bedeutet das jetzt genau, Erfolg beim Kunden? Ne? Oder können Sie mir da nochmal ein genaueres Beispiel nennen, das so in einer Kurzzusammenfassung?
Ja, absolut. Greift für dich auch der Dunning-Kruger-Effekt hier? Weil irgendwie musste ich da auch gerade dran denken.
Ja, also dass sie sozusagen selber keine Ahnung haben, aber trotzdem ihr Wissen überschätzen. Das geht ja genau in diese Richtung. Ja, also da gibt es witzigerweise viele Untersuchungen zu diesem Overclaiming-Effekt, heißt das, dass man sozusagen Wissen oder vorgibt, etwas zu wissen, obwohl das gar nicht der Fall ist. Ne? Und dadurch, dass die narzisstische Person das aber so überzeugend verkaufen kann, bin ich als Beobachter vielleicht gar nicht mehr dazu angeleitet, da eine kritische Rückfrage zu stellen, weil ich das einfach so für bare Münze nehme. Ne? Also deswegen sollte man das einfach kritisch und gut hinterfragen.
Ich habe, während du gesprochen hast, an unser Interview mit dem Martin Puppertz denken müssen. Da haben wir uns intensiv damit auseinandergesetzt, inwiefern introvertierte Personen in den Standardauswahlverfahren eher benachteiligt sind. Und da die Frage an dich, gibt es eigentlich introvertierte Personen, die auch narzisstisch sind? Also passt das überhaupt zusammen oder weißt du da was drüber?
Ja, das, also am ehesten würde das auf den sogenannten vulnerablen Narzissmus zutreffen. Also das, was wir als Narzissmus im Alltag kennen, ist der grandiose Narzissmus. Ne? Also ich bin von mir überzeugt, ich bin ein bisschen überheblich, arrogant und fühle mich toll. Und worüber weniger gesprochen wird oder was weniger präsent ist, ist der sogenannte vulnerable Narzissmus, also der verletzliche Narzissmus. Das sind sozusagen Leute, die insgeheim eigentlich so etwas Rückzügiges haben, vielleicht auch etwas leicht Depressives, die eigentlich so ein bisschen unsicher auch sind, die auch sich nicht trauen, von anderen Hilfe anzunehmen, die sich selbst oder Teile von sich verstecken, auch Scham und Schuldgefühl kommen da eben ins Spiel. Aber trotzdem, was die mit den grandiosen Narzissten gemeinsam haben, ist dieses Gefühl der eigenen Wichtigkeit oder Überlegenheit, aber eben im Verdeckten. Und wenn du jetzt von introvertierten Personen sprichst, dann erinnert mich das eben an diese vulnerable Facette. Das heißt, es gibt durchaus Leute, die ein bisschen zurückgezogen sind, aber trotzdem diesen Anspruch an sich haben. Ich möchte ja eigentlich auch den anderen zeigen oder beweisen, wie toll ich bin, aber ich mache das eben nicht auf diese prominente oder extravertierte Art, sondern eben so in meinem stillen Kämmerlein. Ja.
Ja, klingt für mich sehr logisch. Ich würde den Schwenk Richtung Methoden langsam gehen wollen, weil du hast vorhin ganz viele Methoden genannt, die helfen, das zu identifizieren in einem Auswahlverfahren. Und vielleicht magst du da immer ein bisschen genauer drauf eingehen, warum. Also nehmen wir mal das Beispiel Rollenspiel. Warum gerade ein Rollenspiel hilft, das oder narzisstische Züge sichtbar zu machen in so einem Auswahlverfahren. Das ist ja einfach alles, worum es geht. Man muss es ja beobachten können, um es dann auch entsprechend werten. Das klingt jetzt erstmal hart, aber man muss ja auf irgendeiner Basis auch eine Entscheidung treffen. Warum gerade das Rollenspiel? Und da kannst du auch gerne von den anderen erzählen, die du genannt hast, oder beispielhaft einfach erläutern, warum das notwendig ist.
Ja, ja. Also grundsätzlich ist es ja hilfreich, wenn man verschiedene Methoden miteinander kombiniert, weil so verringere ich ja quasi auch die Wahrscheinlichkeit einer Fehleinschätzung. Und wenn wir jetzt ins Rollenspiel rausgreifen, ich möchte das auch nicht als heiligen Gral darstellen, weil Rollenspiel oder Simulationsverfahren haben trotzdem eine sehr starke interaktive Komponente, in der narzisstische Leute wiederum auch sich darstellen können. Trotzdem habe ich hier einen gewissen Überraschungseffekt, weil bei einem Interview, gerade in Zeiten von ChatGPT und Internet, kann man sich hervorragend vorbereiten. Ja, also jeder, der ein Interview führt, hat so ein gutes Grundgespür, was könnte denn da so kommen. Klar, ich muss meinen Lebenslauf irgendwie überzeugend rüberbringen, dann kommen vielleicht Fragen zu Konflikten oder zu dem Thema Führung. Also ich kann mich da sehr gut darauf vorbereiten. Auf eine Simulation kann ich mich weniger intensiv vorbereiten. Und ich werde auch so ein Stück weit in der Situation überrascht, weil manchmal sind das ja beispielsweise kritische Mitarbeitergespräche, die simuliert werden. Und klar, ich bekomme dann eine Instruktion, kann mich da so ein bisschen drauf vorbereiten. Aber ich weiß nie genau, was jetzt der Rollenspieler im nächsten Moment macht, ja, der vielleicht bockig ist oder irgendwie mich herausfordert und sagt, ich habe jetzt keine Lust hier weiter für dich zu arbeiten oder wie auch immer. Also es sind sehr, sehr viele Überraschungsmomente, wo die narzisstische Person spontan und automatisch reagieren muss. Und wenn sie das tun muss, also aus dem Automatismus heraus, dann greife ich sozusagen stärker dieses Verhalten ab, was ich auch später vielleicht in einer ähnlichen Situation dann beobachten würde. Das heißt, ein Rollenspiel greift nochmal eine weitere Facette ab. Der andere Baustein ist das, was ich gesagt habe mit der Fallstudie oder Management Situations. Das muss ja nicht immer eine komplexe Fallstudie sein. Aber da gehe ich weg vom Interaktiven. Ne? Also da kriegt die Person ja in der Regel Informationen zu einem fiktiven Szenario und hat eine bestimmte Zeit, um sich da reinzuarbeiten. Und dann sind andere Kompetenzfelder gefragt, nämlich beispielsweise analytisches Denken oder strategisches Denken und Handeln. Wie gut gelingt es der Person, diese Informationen miteinander zu vernetzen und übergeordnete Ableitungen zu treffen? Und da geht diese interaktive, charismatische Komponente so ein bisschen nach hinten und es wird quasi auf die harten Analysefähigkeiten geguckt. Natürlich, wenn es dann darum geht, das, was die Person da gefunden hat, zu präsentieren, da kommen quasi wieder diese positiven Seiten des Narzissmus zu tragen, weil die narzisstische Person wird es vielleicht wird eine gute Story dazu haben, ein gutes Storytelling mitbringen können. Aber umso wichtiger ist es dann wirklich, auf diese Fakten zu gehen und das zu hinterfragen. Und da kann man quasi leichter gucken, hast du denn wirklich die wesentlichen kritischen Punkte in diesem Szenario oder in dem Business Case gesehen oder nicht? Ne? Das heißt, je mehr Elemente ich kombiniere, desto besser kann ich meine Einschätzung dann auch fundieren. Ne?
Ja, das klingt sehr logisch und es ist immer sinnvoll, multimodal auszuwählen, weil es halt einfach das Valideste ist, was man machen kann, wenn das gut aufeinander abgestimmt ist. Also nicht irgendwas, sondern halt mit Anforderungsbezug, einer meiner Lieblingswörter im Recruiting. Genau. Stark unterschätzt zwar, nichtsdestotrotz. Mir stellt sich schon die Frage, Ramzi, wie das ist. Also du hast es gerade so schön beschrieben, aber wenn die narzisstische Person einfach sich auf spontane Themen gut vorbereiten kann, wenn diese Person auch analytisch denken kann, wie kann ich denn multimodal vielleicht einen Prozess aufsetzen, der das ein Stück weit hervorhebt und was muss ich auch im Hintergrund dafür tun, um das zu erkennen? Weil wir waren ja eingangs dabei, es ist ja nicht immer was Schlechtes. Es ist, glaube ich, nur besser, es zu wissen, als es nicht zu wissen. Und darum würde es mir, glaube ich, im Kern auch gehen. Wie komme ich zu dem Schluss, dass es tatsächlich Züge davon gibt? Man kann ja einen Menschen nicht hinter den Kopf gucken. Also es kann kein Recruiting der Welt, sonst müssten wir diagnostische, psychologische Verfahren machen. Das machen wir ja aber nicht. Das ist ja nicht so.
Ja. Das ist so, genau. Anforderungsbezug ist ja das Stichwort, das du genannt hast. Und das bezieht sich sozusagen auf die Position, in die die Person kommen soll. Und gleichzeitig muss ich mir aber auch den Kontext angucken. Das hatten wir ja vorhin auch. Und das kann man aus meiner Sicht auch nicht trennen, weil die Person kommt ja nicht in ein Vakuum hinein, sondern ich muss ja gucken, wie sieht beispielsweise das Geschäft aus? Was habe ich denn vor mir? Habe ich jetzt quasi einen Krisenkontext vor mir, einen Generationenübergang oder eine Nachfolgesituation? Wer war vorher in der Rolle? Darf man auch nicht unterschätzen. Diagnostik oder Besetzungen sind ja oft zukunftsgerichtet. Ja, ich möchte quasi die Vakanz füllen für die Zukunft. Mein Plädoyer oder Credo an der Stelle ist auch, du musst aber auch in die Vergangenheit gucken. Wer war davor? Weil das, was da quasi passiert ist, wird auch unbewusst implizit auf die neue Person übertragen. Wenn ich vorher quasi einen totalen, verträglichen, beziehungsorientierten, vielleicht nicht ganz hyperperformanten, aber einen eher ausgeglichenen Typus hatte, dann muss ich gucken, okay, wenn ich da jetzt eine narzisstisch geprägte Person reinbringe, die den Laden in 3 Tagen von links auf rechts dreht, dann kann das kulturell einfach knallen. Ne? Das heißt, das muss man auch mit berücksichtigen. Und diesen Übergang, also Recruiting hört ja nicht aus meiner Sicht bei der Platzierung und Besetzung auf, sondern man sollte sich auch Gedanken machen, wie gestalte ich das Onboarding? Gibt es da vielleicht Mentoren oder Leute aus dem Team? Oder vielleicht aus dem Peer-Kontext, wo ich sage, das ist wichtig, dass da quasi die Begleitung, das Onboarding sauber geschieht, damit die Entwicklungsfelder oder Risiken, die ich in dem Recruiting- oder Besetzungsprozess entdecke, ausgeglichen oder zumindest aufgefangen werden. Das heißt, es ist, wenn man es jetzt hört, eigentlich ein relativ komplexes Unterfangen. Es reicht nicht einfach zu sagen, okay, du bist geeignet oder empfohlen und tschakka, du wirst jetzt einen guten Job machen, sondern diese Nachsorge hat man ja auch im medizinischen Kontext. Ja, wenn die Wunde geheilt ist oder der Patient wieder laufen kann, zu gucken, was mache ich eigentlich danach? Ich muss danach quasi sicherstellen, dass die Person auch gut in ihrer Rolle ankommt.
Ja, wenn man das so betrachtet, Ramsi, dann, also ich muss jetzt keinem eine Lüge erzählen, wenn ich sage, ich liebe Recruiting, ich liebe Talent Acquisition, ich liebe wirklich Leute auf Rollen zu finden. Mir macht das unfassbar viel Freude. Aber für mich ist das nie eine einzelne Handlung. Gutes, fundiertes Recruiting ist Organisationsentwicklung, um mal dieses Wort da reinzunehmen, weil wie du sagtest, man muss schauen, was war vorher passiert, wo wollen wir eigentlich hin, warum wollen wir da hin, und wenn man das richtig stark aufbaut, kann man das auch mit Employer Branding hinterlegen, weil man dann nämlich auch die richtigen Leute einkauft, in Anführungszeichen, die auch zu dem neuen Verhalten, was man sich wünscht, auch passen. Und da finde ich grandios, das so zu betrachten, weil es der richtige Blick ist. Manchmal sind wir zu klein. Meine letzte Frage Richtung Narzissmus, bevor ich noch eine eignungsdiagnostisch-methodische Frage an dich habe zum Abschluss. Wenn ich dich so reden höre, ist es auch sinnvoll, um so eine Züge rauszuarbeiten, sich bei der Besetzung der Panelisten, also die beobachtenden Person, mehr Gedanken zu machen, wer sitzt da? Und Folgefrage direkt, kann es sinnvoll sein, narzisstische Personen mit in die Auswahl zu setzen, um quasi sich selber zu erkennen, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken? Nicht, um es zu verhindern zwangsweise. Nochmal, mir geht es nicht darum, dass das was Schlechtes ist, aber ich glaube, man sollte es erkennen und wissen, weil sonst hat man hinten raus Probleme, die man nicht erwartet.
Ja. Also was die Besetzung von Panelisten anbetrifft, ich glaube, es ist wichtig, dass die gut geschult sind. Ne? Also das ist ja die Grundvoraussetzung, dass sie wissen, wie funktioniert quasi ein Interview, was sind typische Beobachtungsfehler und so weiter. Das ist ja, steht im Lehrbuch in Anführungsstrichen. Ich denke, wenn man sich in so einem Kontext bewegt, wo Narzissmus ein Thema sein könnte, und da gibt es ja bestimmte Branchen, die prädestiniert dafür sind im Vergleich zu anderen, dann ist aus meiner Sicht so eine gewisse Allgemein- oder Grundbildung zu Narzissmus wirklich wichtig, weil wenn man sich diese Dark Triad-Traits anguckt, also Narzissmus, Machiavellismus, Psychopathie, dann ist Narzissmus ja die hellste und die ich will nicht sagen die angenehmste, aber schon eine, die einfach im beruflichen Kontext, im sozialen Kontext ihre schillernde Seite hat. Und deswegen ist es auch wichtig aus meiner Sicht, aber ich bin da ja selber gebiased, weil ich mich über ein Jahrzehnt jetzt mit dem Thema befasse. Aber es ist hilfreich, wenn man da einfach so ein Grundwissen hat, ja, und so gewisse Dinge einfach erkennen kann, weil dann wird man einfach nicht überrascht später. Ne? Es wird immer später teurer, wenn man es zu spät merkt. Die zweite Frage, die ist ja so ein bisschen heikel, weil das würde ja bedeuten, dass ich Leute in ein Panel hole, von denen ich glaube, dass sie narzisstisch sind. Aber so aus einer holistischen Perspektive heißt es ja, ich muss da jemanden hinsetzen, der das auch challengen kann, der genauso selbstbewusst ist und durchsetzungsstark und so weiter, der sich auch nicht so leicht vereinnahmen oder einschüchtern lässt. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich eine gute Idee. Ne? Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man zwingend darauf achten sollte, dass da jemand Narzisstisches gegenüber sitzt, aber trotzdem die Kompetenzen eines Panels auch bewusst heterogen gestaltet oder komplementär zueinander gestaltet. Ich brauche quasi jemanden, der vielleicht sich selber zurücknimmt und sehr gut beobachten kann, sehr gut aktiv zuhören kann und in der Beobachtungsgabe total gut geschult ist und gleichzeitig jemanden, der es vermehrt mit dieser Person auch zwischenmenschlich aufnehmen kann, der auch mal ne, eine Spitze zurückhauen kann, um zu gucken, wie reagiert der oder diejenige. Das ist aus meiner Sicht gar nicht so ein verkehrtes Denken.
Sehr gut, ich danke dir. Ja, bevor wir zur letzten Frage vom Stefan kommen, einmal für die HörerInnen, für mich. Was macht ihr morgen anders, wenn ihr euch dem Thema nähern wollt? Ich glaube, erstmal ganz viel von Ramsi lesen, hören und anschauen, weil das Thema Narzissmus ist wirklich eine breite Palette. Aber es sind wie immer die Basics, die hier zählen. Man muss sich über strukturierte Auswahl Gedanken machen, um am Ende des Tages sowas überhaupt erstmal erkennen zu können. Und Anforderungsbezug ist und bleibt einfach der Goldstandard im Recruiting und ist die unterschätzte Kraft, die du als Recruiterin mitbringen kannst. Stefan, ich übergebe den Stab an dich und Ramsi, du darfst dich freuen.
Danke. Ramsi, wir haben tatsächlich zum Ende der Recruiting Basics Episoden immer eine Recruiting-Frage aus der Hölle mit dabei.
Okay.
Da frage ich dich. Die Frage, die ich mir für dich überlegt habe, ist, wenn du ein Schauspieler, eine Schauspielerin wärst, welche wäre das und warum?
Uiuiui, da muss ich mich gleich nackig machen. Ich habe ganz schlechtes Schauspielgedächtnis. und der letzte Film, den ich gesehen habe, ist auch schon eine Weile her. Kann ich gar nicht so ad hoc beantworten. Da habt ihr nicht echt eiskalt erwischt. Die Frage ist natürlich aus der Hölle. Die Frage ist aus der Hölle.
Ja. Okay. Ja. Danke dir für die Antwort, Ramsi. Wir melden uns.
Okay, danke.
Das war's für heute bei Recruiting Basics. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier gerne unseren Kanal und lass uns eine Bewertung da.
Alle Links und Infos zur Folge findest du wie immer in unseren Shownotes. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Deine Recruiting Basic Boys.